Boa tarde a todos e a todas, e perdão por não falar o alemão, nem francês, né? Eu sou um brasileiro que vive no meio do mato, então é difícil. Agradecer às entidades que convidaram.
Allen bedanken, mich in allen, und ich danke dafür, dass mir die Reise bezahlt worden ist. Nach der brillanten Rede von der Professorin Magdalena ist es schwer, hier noch was zu sagen. Ich bin es gar nicht gewohnt, Reden zu halten vor so vielen Leuten. Aber ich bin auch etwas bestürzt, etwas. Der Bruder, der vom Stift, hat mich in dasselbe Zimmer übernächtigen lassen, wo Marie Antoinette übernächtigt hat. Und, im Zimmer von Marie Antoinette. Stellen Sie sich das vor. Aber die Frau Magdalena kann jetzt beruhigt sein während meiner Rede. Ich werde versuchen, einige Sachen hierzu aufzuzeigen. Also ich habe sehr mit sehr viel Eile gemacht und so Stück für Stück die Amazonien einen Weg von Verlusten und Schäden. Und ich werde hier ein paar Punkte aufzeigen von Amazonien und ihren Mythen. In Brasilien und Amazonien, da gibt es den Aufschrei der indigenen Bevölkerung, und zuletzt auch über die Kirche sprechen in Amazonien, wie sie die Mutter Erde beschützen. Amazonien und ihre Mythen, die Geschichte Amazoniens, seitdem die ersten Europäer dort angekommen sind, war ein Weg von Verlusten und Schäden für ihre Bewohner und der Natur. Amazonien ist ein Opfer von dem, was sie am speziellsten hat, ihre Magie, ihre Üppigkeit, ihre Biodiversität und ihren Reichtümer. Wir können sagen, ohne hier falsch zu liegen, dass Amazonien andere bereichert hat. Zunächst das Mutterland Portugal und jetzt das nationale und internationale Kapital entgegen ihren Kindern. Zu Zeiten der Kolonie Amazonien war ein Platz, wo man viele Indianer versklaven konnte, laut einigen Schriftstellern. Es wurde die Metropole Portugal in diesem Fall bereichert. Und hat der Welt auch den Kautschuk gegeben und wurde zu einer ein großes energetisches Potenzial. Die Chroniken der vergangenen Jahrhunderte sind voller widersprüchlichen Geschichten. Es gab zahlreiche gut strukturierte Bevölkerungen und anderen beschreiben primitive Bevölkerungen, die unterentwickelt sind in allen ihren Aspekten. Der Spanier Vicente Pinzón, der im Jänner 1500 eine sehr bevölkerungsreiche Gegend den Amazonas bereist hat, war im Marajó, war überrascht, dass es ein sehr bevölkerungsreiches Gebiet war. Obwohl er gut aufgenommen war es auch ein Kulturschock, und es gab auch den ersten Gewaltakt gegen amazonische Völker, weil er indigene Bevölkerung genommen hat und nach Europa versklavt hat. 1549 hat Orellana einer der ersten Mythen kreiert über die Amazonen, die weibliche Kriegerinnen, die in Dörfern ohne Männer gelebt haben. Aber das ist nicht die richtige Geschichte der Völker in der Region. Aber während des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, gab es noch viel mehr Mythen, die sich diesen von Orellana hinzugefügt haben. Amazonen wird gesehen als Lunge der Erde, eine Biodiversität, die auch sehr viele Krankheiten heilen kann, ein tropisches Paradies, aber auch eine grüne Hölle. Amazonen wird gesehen als ein Land der Üppigkeit, des Überflusses. und man dachte, auch der Boden müsste auch sehr reichhaltig und fruchtbar sein und könnte dann damit in Zukunft der Speicher ein biblischer Ort sein, an dem jeder Zuflucht nehmen konnte. Diese Mythen, diese gegensätzlichen Visionen über ihre Amazonen und ihre Einwohner wurden von Ausländern geprägt. Die Vorurteile und der Romantik über Amazonien sind zu zwei Seiten der gleichen Medaille. Das ist eine Vision, die nicht die Wahrheit sieht und die Komplexität der Werte der ursprünglichen Bewohner sieht und versteht auch nicht die Realität des Lebens im Regenwald, der Flüsse, der Seen, der Nebengewässer und der Menschlichkeit der Völker, die dort leben. Es gab ein großer Kampf, um diese Realität zu ändern. Diese Realität, die vorgefunden wurde von den Europäern. Sie wollten die Personen versklaven, auch die Natur unterwerfen. Sie wurden alle ausgebeutet durch die Ausländer. Und die Resultate waren verwüstend. Die Natur wurde getötet. Es gab einen Genozid. Es gab einen Sprachentod von vielen Sprachen. Und viele Völker wurden ausgerottet. Die Ideologie, und diese Vision als ein Land ohne Menschen, für Menschen ohne Land, gibt es hier. Die Idee der menschlichen Lehre zusammen mit Amazonien ist eng verbunden mit dem Thema der Benutzung des Landes, der Produktion, die westliche Vision der Indianer als Barbaren und Wilde, ohne Kultur und ohne Seele, ist eine Vision der Welt, wo der Mensch einer ist, der viel wirtschaftlich anhäuft und die Natur zum Maximum erschöpft und die Leute ausbeutet, ein Volk, das die Natur nicht ausbeutet bis zum Letzten und Reichtum anhäuft, wird als Volk ohne Intelligenz, ohne Arbeitswille gesehen und ohne Wille fortzuschreiten. Die indigene Bevölkerung haben eine andere Weltanschauung, was die Beziehung zur Erde, zu den Tieren, zu den Bäumen und zu den Menschen angeht. Die Erde und das Leben, die Erde ist Leben, ohne sie können wir nicht leben. Die Erde braucht uns nicht, wir brauchen die Erde. Die Länder, sie gehören nicht den indigenen Bevölkerungen. Das heißt, das sind zwei Sachen. Es sind Länder der Union, offiziell gesehen. Zweitens würde ich hier gerne hervorheben, dass in der Weltanschauung der indigenen Bevölkerungen sind sie es, die der Erde gehören und nicht umgekehrt. Es ist das, die Bevölkerung gehört zum Land und nicht umgekehrt. Dass ein Land besessen wird, das ist das Land ist ein unzertrennbarer Teil des Menschen. Aber auf den ersten Blick ist das für uns unverständlich. Könnte ich etwas Wasser haben, weil ich bin schon etwas älter. Ja, ich bin im besten Alter. Die irrationale Ausbeutung gegen das Konzept des guten Lebens. Man kann die großen Hindernisse in Amazonien folgendermaßen zusammenfassen. Ich würde gerne ein höheres Einkommen verlangen, aber das kann ich nicht. Also wir können das folgendermaßen zusammenfassen. Zuerstens der unkontrollierte Abbau von Gold, Silber, Diamant, Cassiterit und andere, um die Auslandsschulden zu zahlen, aber mit großen Schäden für die Umwelt und für die indigene Bevölkerung. Zweitens die Produktion von Eisen und anderen Mineralien, damit die Handelsbilanz Brasiliens aufrechterhalten wird, obwohl es wenig Brasilien wenig davon profitiert. Dann die Produktion von elektrischer Energie, die exportiert wird in andere Regionen Brasiliens. In anderen Regionen ist es billiger, aber die Bewohner derselben Region zahlen einen höheren Preis als die anderen. Sehr hohe Preise. Viertens, es ist die letzte wirtschaftliche Grenze, denn Brasilien verfügt nicht über unbearbeitetes Land. In den letzten Jahrzehnten ist der wirtschaftliche Anreiz der Regierung mit einer vielversprechenden ökonomischen Grenze hat Millionen Brasilianer angezogen, die ein besseres Leben gesucht haben. Es gibt eine wachsende Nachfrage, vor allem für Soja und Rindfleisch zum Beispiel. Dann gibt es fünftens noch die Abholzung von einheimischen Holzsorten. Die Amazonien war immer heiß umkämpft. Es gab ernsthafte Konflikte und Landkonflikte. Wer das miterlebt hat in den verschiedenen, in den vergangenen Jahrzehnten, hat Gründe, um zu glauben, dass es neue geben wird. Vor allem was indigene Länder angeht, geschützte Sammelgebiete. In Brasilien haben politische und wirtschaftliche Gruppen üben Druck aus auf den Kongress, auf das Parlament, damit Schürfung und Mineralstoffabbau reguliert wird. Und das gilt für das ganze Gebiet. Die Natur in der Amazonen ist nicht so üppig und selbstheilend und unerschöpflich, wie manche glauben. Es ist ein Makrosystem, ein homogenes Makrosystem von Wald, Flüssen und Nebengewässern. Einer der größten Reichtümer, die Biodiversität, wurde ignoriert und in Frage gestellt und bekämpft unerbittlich durch die öffentlichen Politiken. Inzwischen haben Studien über die Bodenbeschaffung der Region gezeigt, dass die Erde unterhalb des Regenwaldes sehr fragil ist und dass der Boden ein sehr kurzes produktives Leben aufweisen würde. Das Problem der Verwüstung des Amazonien ist einer der ernsthaftesten. Also, wir haben da eine Linie, wir können eine Linie feststellen, wo die Wüste anfängt. Das ist ein falsches Dilemma, das wir hier sehen, da das Entwicklungskonzept sich auf das wirtschaftlich-kapitalistische Modell reduziert, welches stark angeprangert wurde von Paul den VI. In der Enzyklika Populorum Progressio. Es gibt eine bemerkenswerte Konvergenz zwischen der Idee des Konzeptes des guten Lebens und der Wirtschaft und sozialen Organisationen der indigenen Völker in Amazonen. Sie haben diese Gesellschaften haben eine Form der Wirtschaft basierend auf Gegenseitigkeit gegründet, mit Gehorsamkeit gegenüber der Natur, mit Wissen, Medizin, alles wird miteinander geteilt. Es gibt Respekt gegenüber das, was die Natur bietet, ohne immer zu viel davon zu nehmen, um die Natur überzustrapazieren. Das sind die Prinzipien, die wir lernen müssen mit den Einwohnern Amazonias, und wir müssen versuchen, diese bei uns auf globalem Niveau zu implementieren. Öffentliche Politiken in Brasilien und Amazonien. Es gibt eine Fläche von 7 Millionen Quadratkilometer. Amazonien ist damit der größte Regenwald des Planeten. Ich spreche über Pan-Amazonien. Ein Drittel der Biodiversität erstreckt sich über 9 südamerikanische Länder. Mehr als 5 Millionen Quadratkilometer, nämlich 64% dieses Regenwaldes, befindet sich in Brasilien. Und unserer Heimat. Es wird geschätzt, dass 10% der Biodiversität des Planeten hier zu Hause ist und dass 20% des Süßwassers, welches nicht gefroren ist, sich auch hier befindet. Aber 25% von Panamazonen wurde schon gerodet. Was die Soziodiversität angeht, es gibt 500 Völker in Amazonien. Das sind 3 Millionen Personen, die mehr als 250 verschiedene Sprachen sprechen. Ein unglaublicher Reichtum. Und diese gehören zu 50 Hauptsprachfamilien. Außer diesen kontaktierten Völkern gibt es Anzeichen für weitere 140 isolierten Völkern nur in Brasilien, die keinen Kontakt haben zur umliegenden Gesellschaft. Die FUNAI hat die Existenz dokumentiert von 105 isolierten Völkern. dokumentiert. Diese flüchten jedoch vor den großen Projekten und den kolonisierenden Fronten. Diese kolonisatorische Logik verbreitet sich auch das Vorurteil. Also wir haben hier zwei Vorurteile, die wir hier hervorheben, seitens der Regierung. Zunächst sind die indigene Bevölkerung, die leben in zu weitläufigen Gebieten, ist die Auffassung, die wenig ertragreich sind für das Land und ist auch nicht kompatibel mit der Wirtschaft. Man muss viel produzieren, das wissen wir. Das hat auch meine Vorrednerin auch sehr gut dargestellt. Zweiter Vorurteil ist, dass die Indigenas und Quilombolas und Caboclos sehr arm und primitiv sind und somit ein minderwertiges Volk. Der Kampf gegen die indigene Bevölkerung wird offen geführt, geführt durch den Staat selbst, der eigentlich die verfassungsmäßige Pflicht hätte, diese Völker zu beschützen. Leider bündelt der Staat ihre Kräfte mit den wirtschaftlichen Gruppen, die sich zu Besitzern Brasiliens heraufschwingen. Sei es das Agribusiness und das große Kapital sind ja tonangebend. Es gab wieder Massaker und finden immer noch statt mit der Mentalität der Integration. Es fängt an bei der Militärdiktatur in den 60er, 70er Jahren, in dem Straßen durch den Regenwald gebaut werden, Transamazonica, die Perimetral Nord, Völker wie die Waimiri Atroatri in Roraima, die Yanomami, die Arara, die Paracaná, Cinta Larga und viele andere Völker wurden hart getroffen, auch durch Ausrottungsexpeditionen mit Beteiligung der Regierung Brasiliens. Wir kämpfen heute gegen den Fortschritt der Grenzen, der Landwirtschaftsgrenzen, die sich vor allem in Mato Grosso do Sul, wo es eine systemische Gewalt gibt gegen das Volk Guarani Kwaiowa, um zu sagen, sie leben. Es gibt Angriffe bei den Autostraßen, wie auch eine UNO-Berichterstatterin neulich berichtet hat, Vittoria Tauli. Die Indigenas erkennen sich nicht wieder im Staat. Sie fühlen sich nicht vertreten von einem Staat, der von Mächtigen geführt wird, von einer Kaste. Sie können doch nicht einen Staat anerkennen, der sie fünf Jahrhunderte verfolgt hat, durch sogenannte gerechte Kriege, durch die Gesetze des Imperiums. Hier leihe ich mir die Worte des Anthropologen Viveiros de Castro, wenn er sagt, Anführungszeichen. Der brasilianische Staat und seine Ideologen haben immer darauf gesetzt, dass die Indios verschwinden würden und umso schneller, umso besser. Sie taten dafür das Mögliche und Unmögliche, das Unennennbare und das Abscheuliche. Nicht, dass es dafür immer notwendig war, sie physisch auszurotten. Wie wir wissen, wird das Mittel des Genozids in Brasilien immer noch großflächig in Anspruch genommen. Aber es war sehr wohl notwendig, sie auf jede erdenkliche Art zu entindigenisieren und sie in nationale Arbeiter zu verwandeln. Sie sollten christianisiert und bekleidet werden. Die Sprachen, die sie sprechen oder sprachen, sowie die Bräuche, durch die sie sich definierten, verboten werden. Und sie sollten einem Regime von Arbeit, Polizei und Verwaltung unterworfen werden. Aber vor allem musste man ihre Beziehung zur Erde kappen. Anführungszeichen geschlossen. Die indigenen Völker haben mit ihren holistischen Weltanschauungen und Kulturen der Gegenseitigkeit wurden seit Jahrtausenden die Wächter des Regenwaldes. Die Satellitenbilder zeigen, dass die am besten erhaltenen Gebiete des Amazoniens die der indigenen Bevölkerungen sind. Sie erhalten diesen lebenswichtiges Organ des Planeten. Sie haben dieses Wissen, weil wir brauchen diesen Handel nicht, diesen Abbau. Sie werden nicht mit einbezogen bei der Erarbeitung öffentlicher Politiken für die Region. Es wird immer von außen überlegt und dann als Rettung hingeworfen. Die föderale Verfassung von 1988 hat eine große Änderung für die indigene Bevölkerung gebracht. Diese Verfassung erkennt den indigenen Bevölkerungen ihre sozialen Organisationen, ihre Traditionen, Glauben und Sprachen zu. Und das ist eine neue Perspektive für die Völker. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir eine gemeinsame Zukunft erbauen. Der Aufschrei der indigenen Bevölkerungen. Trotz der Zerstörung des Regenwaldes, der unerbittlichen Verfolgung, der Sklaverei, der Kriege, der Krankheiten und der Auferlegung eines Systems, welches sich durch Parameter definiert, die komplett anders sind als die von den indigenen Bevölkerungen. Amazonien ist Bühne für unzählige Kämpfe zur Verteidigung der Seen, der Raubfischer, der Sammler, der Wissenschaftler, die ihre Kenntnisse auch der Bevölkerung wieder zurückgeben. Und es gibt auch die tägliche Sturheit der indigenen Bevölkerung, der indigenen Völker, die immer noch einfach ihr Leben leben, wie sie immer getan haben. Auch unter dem Konzept von Bem-Viver, des guten Lebens. Zur Erinnerung an den Widerstand und Kampf für die Verteidigung des Lebens im Jahr 2000 haben die Indigenen der Amazoniens auf diese Tatsache aufmerksam gemacht. Ja, reduziert ja, aber wir sind niemals besiegt. Während der letzten Jahrzehnten hat dieser Widerstand verschiedene Formen angenommen. Es gab direkte Konfrontationen, aber auch stillschweigende Akzeptanz der Unterdrückung, sofern der Kontext dies erforderte. Es gab interethnische Allianzen, zum Beispiel wie der Cabanagin-Aufstand im 19. Jahrhundert. Diese dienten dazu, die unterdrückende Macht zu bekämpfen. Jetzt gibt es viele Projekte, die im Laufen sind, die die Biodiversität und das Überleben zukünftiger Generationen bedrohen. Es sind 43 große Staudämme vorgesehen. 10 von diesen Staudämmen als vorrangig werden sie angesehen. Fertigstellung 2022. Unter anderen Auswirkungen werden diese verschiedene Gebiete der indigenen Bevölkerung unter Wasser setzen. Würden diese in die Ausrottung treiben. Der Anführer Juarez Munduruku des Dorfes Saure Muyubu wird mit dem Tode bedroht, weil er seine Erde, sein Land verteidigt. Er prangert die Regierung an, um diese Wasserkraft. Sie schreien. Wir bitten die Regierung nicht um dieses Land. Dieses Land ist unseres. Es war Karasoro Kaibuya, die uns dieses Land überlassen hat, damit wir darauf aufpassen und sie auf unser Volk aufpasst und ernährt. Sie hat das Land nicht hergegeben, damit die Regierung sie mit großen Projekten und Wasserkraftwerke, Wasser- und Landwege, Agrobusiness und Bergbau, Holzindustrie und Farms zerstört. Wir fordern nur, dass die Regierung das anerkennt, was uns gehört und dass dieses Land unseres ist. Ein Anführer der Yanomami, David Kopenawa, sagt, Anführungszeichen, wir sind nicht gegen die Entwicklung, wir sind lediglich gegen die Entwicklung, die ihr Weiße uns auferlegen wollt. Wir haben andere Reichtümer, die uns unsere Vorfahren überlassen haben, die ihr Weiße nicht seht. Die Erde, die uns Leben gibt, das saubere Wasser, das wir trinken, unsere zufriedenen Kinder. Anführungszeichen. David Kopenawa fordert alle Leute auf, Folgendes zu beachten. Im Wald sind wir die Menschen, die Ökologie. Aber so wie wir, auch die Chabri, die Geister, die Tiere, die Bäume, die Flüsse, die Fische, der Himmel, der Wind und die Sonne. Es ist alles, was im Wald entstanden ist, weit weg von den Weißen. alles, was noch keinen Zaun hat. Einige Weiße fangen an zu verstehen, warum wir kämpfen, um den Wald am Leben zu erhalten und ihn nie gerodet haben. Die Völker haben Recht, konsultiert zu werden und ihren Weg frei zu entscheiden. Und die Staat von seiner Seite aus hat die Pflicht, die legale und morale Pflicht, die Völker zu konsultieren und ihre Entscheidungen zu respektieren, wie die Konvention 169 der ILO sagt, die das Recht auf vorherige Konsultation zubilligt. Die Kirche in Amazonien zur Verteidigung der Mutter Erde. Verschiedene Initiativen gab es von der Kirche aus, um das Leben und in ihren multiplen Formen zu verteidigen, die in diesem vor allem die Rechte der Armen, die in diesem kapitalistischen System als Hemmnisse angesehen werden. 1952 hat die Kirche in Brasilien schon diese Sorge geäußert. Das erste Treffen der Bischöfe in Amazonen, da sahen sie schon die Notwendigkeit, sich zu organisieren mit den eigenen und über die Grenzen der eigenen Prälaturen und Diözesen hinauszuschauen. Sie haben bemerkt, dass sie die neuen Zeiten nicht begleiten können, wenn sie getrennt voneinander sind. Als Kenner der Region haben sie sich berufen gefühlt, diese Prozesse zu begleiten, zu beurteilen. Vor allem den Plan für Integration und Wertschätzung Amazoniens, der zur Erschaffung der Superintendenz für den Plan zur wirtschaftlichen Aufwertung Amazoniens gipfelte. 1972, nach dem Vatikanischen Konzil und der Berliner Konferenz, wurde das Dokument von Santarém herausgegeben, eines der wichtigsten Dokumente der Kirche in Amazonien. 1972 hat die Kirche diese Probleme angesprochen, unter anderem, und die Kirche hat sich den Herausforderungen gestellt in Amazonien. Während des Treffens wurden interne Aktionen definiert, wie pastorale Ausbildung für Laien, legten auch das Augenmerk auf die indigenen Völker und auch die Begleitung von sozialen Fragen wie Konflikte um Land und Straßen. Nach den Richtlinien des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Konferenz der lateinamerikanischen Episkopats in Medellin hat man zwei Leitlinien herausgesucht. Das waren die über die befreiende Evangelisierung geführt haben. 40 Jahre später hat man diese Anliegen bekräftigt, vor allem auch mit die Sorge um das gemeinsame Haus und den Völkern, die in diesem Haus leben. Seit den 70er Jahren haben die indigene Völker der Erwin, der ist mehr Brasilianer als Österreicher, glaube ich, obwohl er Österreicher ist, der Erwin. Da gab es große Versammlungen in der Kirche und die haben das offizielle Projekt angeprangert, der Ausrottung. Die Militärdiktatur hatte nämlich vor, die indigene Bevölkerung bis 1998 auszurotten. Die indigene Bevölkerung konnten jedoch in der Verfassung von 1988 ihre Rechte verankern, versuchen jetzt konkret diese Anliegen durchzusetzen für die jetzige Generation und zukünftige Generationen. Durch diese Aktion der Kirche bei den indigenen Bevölkern, die Simi ist auch Ziel von Angriffen der Presse. Das Parlament von Mato Grosso do Sul hat eine parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet, um gegen die Simi vorzugehen. die Vertretung der Großgrundbesitzer haben auch noch angefragt beim Parlament und haben erwirkt, dass polizeiliche Ermittlungen aufgenommen werden gegen unsere Missionare in Rio Grande do Sul. Und auch wir werden jetzt sind Ziel Untersuchungen. Die SIMI wird weiterhin verfolgt durch Politiker, Unternehmer. Und wir glauben aber, dass wir auf Seiten des Rechtes sind und den richtigen Weg gehen, weil wir eben von diesen Personen bekämpft werden. Die Kirche in Amazonen hat auch die Kämpfe der Landarbeiter unterstützt. 1975 wurde auch die CPT, die Kommission für Landpastoral, gegründet. Während der Diktatur wurde die CPT gegründet, als Antwort auf die Situation, die Landarbeiter erlebt haben, die ausgebeutet wurden bei der Arbeit und sich in sklavenähnlichen Situationen befanden. Mit den zahllosen Problemen in Amazonien und die Offenheit der Grenzen, diese offenen Grenzen der Amazonen erleichtern auch den Menschenschmuggel, Prostitution, Organschmuggel. Und die Kirche hat festgestellt, dass es einen Schrei nach Leben gibt. Wir haben eine Gruppe gegründet, die zur Integration dient und das organisierte Verbrechen bekämpfen soll, um zu verhindern, dass Opfer eben in diese kriminelle Welt hineinkommen. Dann wurde das kirchliche Netzwerk REPAM gegründet, ein Aktionsmechanismus der Kirche gegründet, die eine Austauschplattform ist, wo lokale Kirchen vertreten sind, damit hier auf organisierte Weise die Aktion der Kirche im amazonischen Gebiet, dass alles aktualisiert wird und konkretisiert innerhalb der Leitlinien der Kirche. Ich könnte ein bisschen über die Laudato Si sprechen, aber meine Vorrednerin hat da schon darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich darüber sprechen muss. Die indigenen Völker fragen sich schon seit 500 Jahren nach der ganzen Ausbeutung und Gewalt gegen Mutter Erde, die vom Westen aufoktroyiert wurden, mit einem zerstörerischen Modell. Im Kampf um die Sorge des gemeinsamen Hauses sind alle Kinder der Mutter Erde aufgerufen, sich zusammenzutun. Die indigenen Völker sind wahre Meister und sind sehr weise, wie man mit der Mutter Erde umgehen soll. Sie wissen das ganz genau. Und die indigenen Völker sind die Samenkörner der Lösung und Quellen der Hoffnung für die Menschheit und den Planeten. Und das ist unsere Entscheidung. Sollen wir die Schreie wahrnehmen der Schöpfung und seiner Kinder? Oder zerstören wir das gemeinsame Haus im Namen des Gewinnes und des Wohlstandes einiger weniger? Alle Sachen sind verbunden, wie das Blut eine Familie eint. Alles ist miteinander verbunden. Was mit der Erde passiert, fällt zurück auf die Kinder der Erde. Der Mensch hat nicht das Leben gewoben, er ist einfach eines seiner Fäden. Aber Sie können jetzt aufwachen und vielen Dank.